Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle mit den Worten des wiederkommenden Herrn. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Amen. Und nun beten wir im Wechsel den 126. Psalm in den roten Gesangbüchern eingeklebt. 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens, dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. Die mit Tränen sehen, sie gehen hin und weinen und kommen mit Freuden. Beten. Höre, Herr, wir flehen zu dir. Wer soll uns denn retten, wenn du dich unser nicht annimmst? Bezwinge die Mächte, die unser Leben bedrohen, und schenk uns Hoffnung, Hoffnung um deines Sohnes willen, der den Tod bezwungen hat. Jesus Christus, der mit dir lebt in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Und nun hören wir von Johannes Brahms, die Motette für 4- bis 6-stimmigen Chor, Opus 74. Unterbrochen wird diese Motette von der Schriftlesung. Die Worte, die wir eben gehört, stammen aus dem Hiob-Buch. Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die des Todes warten und kommt nicht und grüben im Wohl aus dem Verborgenen, die sich fast freuen und sind fröhlich, dass sie das Grab bekommen und dem Manne des Weg verborgen ist und Gott vor ihm denselben bedecket. Und darin anschließend jetzt Worte aus den Klagelieder Jeremias und Jakobus. Lasset uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiob habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Mit Frieden freut ich fahr dahin in Gottes Willen. Getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille, wie Gott mir verheißen hat. Der Tod ist mir Schlaf worden. Amen. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besieget. Wir singen miteinander Lied 429. Zum heutigen Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, hören wir die Epistel aus dem 21. Kapitel der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Mich lässt dieser Jephrem nicht mehr los, liebe Gemeinde, dieser vitale und lebenshungrige Bursche aus der Taiga. Alexander Solzhenitsyn hat von ihm bewegend erzählt. Er strotzte vor Gesundheit, und Krankheit war für ihn ein Fremdwort. Aber dann wurde er in die Krebsklinik eingeliefert. Zuerst glaubte er an einen üblen Scherz, dann an eine schlimme Fehldiagnose und schließlich an ein plötzliches Wunder. Aber die tödlichen Geschwüre fraßen weiter. Und in dieser dunklen Stunde kam ihm ein Büchlein von Leo Tolstoi in die Hände mit dem Titel Wovon die Menschen leben. Dieses Thema bewegte ihn. Wovon die Menschen leben. Dieses Thema beschäftigte ihn. Wovon die Menschen leben. Dieses Thema ließ ihn nicht mehr los. Wovon die Menschen leben. Es wurde so übermächtig, dass er es nicht mehr für sich behalten konnte. Jeden seiner Leidensgenossen attackierte er mit dieser Frage: Wovon die Menschen leben. Der zufällig vorbeikommende Krankenpfleger sagte stotternd: Vom Arbeitslohn natürlich. Der 16-jährige Schüler, der vor einer Beinamputation stand, flüsterte linkisch: Von der Luft natürlich. Und der Dritte sagte: Vom Essen. Der Vierte: Vom Vergnügen. Und der frisch eingelieferte Funktionär sagte mit stolz geschwellter Brust: Darüber kann doch gar kein Zweifel sein. Der Mensch lebt von der Ideologie und den gesellschaftlichen Interessen. Aber Jephrem gab sich nicht zufrieden. Mir ist, als ob sein Zeigefinger die Krankenhauswand durchbohre und auf unsere Brust zeige. Wovon leben Sie? Von der Arbeit, vom Geld, vom Glück, vom Vergnügen. Jephrem gibt sich damit nicht zufrieden. Genügt das zum Leben, wenn's zum Sterben geht? Mit dem Geld kann ich meine Schulden beim Kaufmann bezahlen, Aber diese Währung zählt nicht, wenn ich vor Gott meine Schulden zu bezahlen habe. Mit dem Essen kann ich meinen Magen füllen. Aber dieses Essen genügt doch nicht, um meinen Hunger nach Leben zu stillen. Mit diesem allem kann ich vielleicht vegetieren, aber leben, wirklich leben, kann ich das? Wovon können Sie leben? Wovon könnten Sie leben? Wovon müssten Sie leben? Der große Erzähler Solzhenitsyn hat eine Antwort. Er hat sie nicht aus den Fingern gesogen. Sie stammt nicht aus seiner Feder. Er hat sie bei den Propheten, Evangelisten, Aposteln, Apokalyptikern abgeschrieben. Wie ein roter Faden zieht sie sich durch die ganze Bibel. Der Mensch lebt von der Hoffnung. Die Bibel ist geradezu ein Kompendium, ein Sammelband der Hoffnung. Das Volk Israel lebte davon. Es verließ den Sonnengott und den Pharao und zog mit diesem Jahwe einem neuen Land entgegen, dem Gott vor uns und nach vorne. Denn Gott ist doch nur vorwärts interessant. Und ein Jesaja lebte davon. Er sah in einer gewaltigen Vision, wie Waffenschmieden geschlossen und wie Schwerter zu Sicheln umfunktioniert wurden. Und ein Paulus lebte davon. Den der niederliegenden Christen in Rom sagte er, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Christen aller Zeiten lebten davon, denn sie wussten, Hoffnung ist der Sauerstoff des Lebens. Und wir können auch wieder und noch davon leben, weil dieses keine leere und keine trügerische, sondern eine gefüllte und gewisse Hoffnung ist, wie der Seher Johannes hier so beschreibt, nämlich eine Hoffnung, die unser Auge sieht, eine Hoffnung, die unser Ohr hört und eine Hoffnung, die unsere Hand schreibt. Das ist das eine. Eine Hoffnung, die unser Auge sieht. Ich sah, schreibt Johannes. Aber was sah er denn? Nun das, was man auf einer Gefangeneninsel eben sehen kann. Dieser Mann saß ja wegen Gehorsamsverweigerung beim Kaisergold in schwerster Haft. Auf höchst richterlichen Befehl war er in das römische KZ mitten im Ägäischen Meer gebracht worden. Entlassungspapiere wurden auf dieser Sporadeninsel nicht ausgestellt, sondern nur Totenscheine. Deshalb sah er, wohin sein Auge auch blickte, Totenfelder, auf denen Ungenannte verscharrt wurden, Bestattungsorte, auf denen Ungezählte unter die Erde kamen, Grablegen, auf denen Menschen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die alte Erde, besetzt mit Grabsteinen gestorbener Hoffnungen, das sah dieser Johannes. Das sah er so, wie wir es eben auch noch sehen. Unser grüner Stern, den wir bewohnen, ist ja auch nur eine Toteninsel, die keinem einen ewigen Aufenthalt gewährt. Nur Frist und Zeitgewinn ist unser Leben. Der Totenschein, auf dem nur das Datum fehlt, hat jeder von uns in der Tasche. Und deshalb sehen wir auch Totenfelder, auf denen Ungezählte unter die Erde kamen. Deshalb sehen wir Bestattungsorte, auf denen Vorfahren der Erde übergeben wurden. Deshalb sehen wir Grablegen, in die wir unsere Angehörigen gelegt haben. Und vielleicht sind sie heute wieder auf dem Weg zu ihrem Grabe beschwert und belastet, um dort ein paar Blumen hinzulegen. Die alte Erde, die vielen Grabsteine, der große Friedhof, das sehen wir auch. Aber Johannes sieht noch etwas ganz anderes. Er sieht nicht nur die alte Erde, sondern er sieht die neue Welt. An einem Sonntagmorgen ist es passiert. Übrigens der erste Hinweis in der Bibel auf den Sonntag. mittendrin bei einem Frühgebet, da gehen ihm die Augen auf und ihm fallen die Schuppen von den Augen. Und er sieht eine neue Erde, nicht mehr mit Blut und Tränen getränkt, einen neuen Himmel, nicht mehr von Wolken und Böen verfinstert, eine neue Stadt, nicht mehr von Streit und Zank durchzogen. Dem Johannes, dem gehen die Augen auf und er bekommt einen Blick dafür, dass es eine Welt geben wird, in der es eines nicht mehr geben wird, nämlich den Würgertod. Menschen legen sich nicht mehr zum Sterben. Särge werden nicht mehr geschreinert. Friedhöfe sind endgültig aufgelassen. Der Sieg Jesu Christi am Ostermorgen nach einer schrecklichen und entsetzlichen Nacht durchlitten und erkämpft, der ist zum Endsieg geworden. Liebe Freunde, wer nur bis zum Grabe sieht, ist kurzsichtig. Wer nur die dunkle Erde erkennt, ist nachtblind. Wer nur den Schnittertod ausmacht, der hat schlechte Augen. Gib uns Augen, die was taugen, rühre meine Augen an. So muss doch die Bitte heißen, damit uns auch die Augen aufgehen für eine Welt, die wir nicht schaffen können und die wir nicht zu schaffen brauchen, die aber Gott selber schaffen wird und in der Tod sein Büttelrecht verwirkt hat. Toynbee, der letzte große Universalhistoriker, der ein Leben lang die Weltheitsgeschichte durchstöbert und durchstudiert hat, der sagte am Schluss, ohne diesen Blick nach vorne ist doch die Menschheitsgeschichte überhaupt nicht auszuhalten. Und vielleicht sagt es einer unter uns in den kleineren Karos seines Lebens, ohne diese Sicht nach vorne ist meine Lebensgeschichte überhaupt nicht mehr auszuhalten. Eine Hoffnung, die unser Auge sieht, das ist das eine. Und das andere, eine Hoffnung, die unser Ohr hört. Ich hörte, schreibt Johannes weiter, aber was hörte er denn? Nun das, was man eben in einem Gefangenenlager hören kann. Er saß ja nicht wie heute Häftling Nummer 7 in Berlin-Spandau als Einzler in einer Riesenhaftanstalt. Kaiser Domitian, dieser arrogante und blutrünstige König, der hatte viele Regimekritiker. Johannes teilte sein schweres Schicksal mit vielen Schicksals- und Leidensgenossen. Und deshalb hörte er das Weinen, wenn sie sich fieberkrank auf ihren Pritschen wälzten. Deshalb hörte er das Stöhnen, wenn sie die Arbeit in den glutheißen Steinbrüchen der Insel nicht mehr packten. Und deshalb hörte er das Schreien, wenn die Peitschen der Aufseher niedersausten und sie zusammenbrachen. Diese alte Leier der Hoffnungslosigkeit, das hörte er, so wie wir es auch noch hören. Wir leben ja nicht als Einzelwesen auf dieser Erde. In eine Gemeinschaft, Gesellschaft sind wir hineingeboren. Leidensgenossen und Schicksalsgenossen gibt es gerade genug. Und deshalb hören wir doch das Weinen, wenn die Krankheit immer gefährlicher und die Schwäche immer größer wird. Deshalb hören wir doch das Stöhnen, wenn die Arbeit immer größer und nicht mehr zu erledigen ist. Und deshalb hören wir doch das Schreien, wenn die Schicksalsschläge wie Lederrieben auf uns heruntersausen und uns zusammenbrechen lassen. Die alte Leier, der herbe Ton, dieses schmerzliche Moll, das hören wir. Aber Johannes hört noch etwas ganz anderes. Er hört nicht nur die alte Leier, sondern er hört die neue Melodie, weil er Jesus hört. Und dann hört er Tränen. Werden getrocknet. Tränen des Leids, die wir dann vergießen, wenn wir am Grabe stehen. Tränen des Abschieds, weil wir einfach nicht vergessen können. Tränen die Verzweiflung über all dem Entsetzlichen in dieser Welt. Tränen werden nicht mehr sein. Und das Stöhnen wird aufhören. Das Stöhnen unter der Last der Arbeit, des Berufs, des Alters, das Stöhnen wird nicht mehr sein und das Geschrei verstummt, das Geschrei der Unterdrückten und Vergewaltigten, das Geschrei der Irren in den Gummizellen. Siehe, ich mache alles, alles, alles neu. Sicher, ich höre auch die anderen Stimmen, etwa bei Rilke, es ist ein Wahnsinn, Menschen nach vorne wegzulenken. Oder bei Camus, der sagte, Denken und Hoffen schließen sich aus. Oder in mir selber, Hoffen und Harren machen Menschen zu Narren, aber die Stimme Jesu ist größer und stärker. Und so, wie es der Langzeitkranke am Teich Bethesda gehört hat, stehe auf. So wie es der Blinde am Wegrand gehört hat, sei sehend. So wie es der Tode in der Grabkammer gehört hat, komm heraus. So werden wir es einmal alle hören, an jenem Tag, wenn die letzten Posaunen emporgehoben werden und das große Halleluja beginnt. Doch es stimmt, siehe, ich mache alles, alles neu. Ist jemand in Christus? Das allerdings ist die Bedingung. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte, das, was ihnen so Qual macht, das, was sie belastet, das, was sie an diesem Morgen kein Atmen lässt, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Eine Hoffnung, die unser Ohr hört. Und eine Hoffnung, die unsere Hand schreibt. Ich schrieb, schreibt Johannes, aber was schreibt er denn? Nun, das, was man in einer Haftanstalt eben schreiben kann. Von seinen Angehörigen ist er ja getrennt. Diese Leute wohnen weit drüben über dem Meer. Und seine Gemeinde, der er als Bischof vorstand, ist seit seiner Festnahme verwaist. So schreibt er Karten, die Anteil nehmen am Ergehen der Leute. So schreibt er Briefe, die Beileid aussprechen, wenn er von Todesfällen hört. Er schreibt Grüße, die Heimweh übermitteln nach den Liebsten. Die alten Worte, die schreibt er, so wie wir sie auch dauernd schreiben. Beileidskarten, Kondolenzbriefe, Grüße mit schwarzen Rändern, herzliches Beileid, unsere aufrichtige Anteilnahme, mit ihnen tragend und trauernd. Alte Worte, doch schwere Formeln, belastende Sätze, die schreiben wir. Aber Johannes schreibt noch etwas ganz anderes. Er schreibt nicht nur die alten Worte, sondern er schreibt die neuen Buchstaben. Ich bin das A und das O. Alpha und Omega sind die ersten und letzten Buchstaben im griechischen Alphabet. Jesus Christus ist der erste und letzte im Alphabet der Welt. Er umfasst diese große Erde und er trägt und hält mein kleines Leben. Ich bin das A und das O. So wie ein Buchstabe nach festgelegter Ordnung einer auf den anderen folgt, so folgt in meinem Leben nach festgelegter Ordnung eins auf das andere. Doch eins auf das andere. Alles, was er mir gibt und alles, was er mir gibt und nimmt, muss an seinem Auge vorbei. Denn es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Ich bin das A und das O. Auf ihn laufen alle Verheißungen zu. Er ist der neue Morgen. Christen gehen nicht in Nacht und Nebel hinein, sondern sie wandern im Morgenglanz der Ewigkeit. Ich bin das A und das O. Das ist doch die Hoffnung, die unsere Hand schreibt. Jetzt haben wir es in der Hand. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Jetzt haben wir es sogar schriftlich. Es wird nicht ewig getrauert. Es wird nicht ewig gelitten. Es wird nicht ewig gestorben werden, aber es wird dieser gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Herr ewig gelobt und gepriesen werden. Liebe Freunde, es ist ein Kreuz. Doch es ist ein Kreuz, wenn Landstriche verstrahlt, wenn Flussläufe verseucht und wenn Lufträume vergast werden. Es ist heute ein Kreuz. Und es ist ein Elend, wenn Kriege toben und wenn die Krankheiten grassieren Und wenn dem Krebs kein Einhalt zu gebieten ist, und wenn ich den Tod erlebe und erleide, es ist ein Kreuz. Aber wissen Sie denn noch? Wissen Sie denn jetzt wieder, weil es diesen Herrn gibt, gilt? Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht. Doch dahin sind meine Gedanken gerichtet. Dahin. Amen. Und nun singen wir vom Lied 346, die Verse 8 und 12. Beten. Herr, wir wollen dich vor Augen haben, dich und dein Kommen. Du wirst alles vollenden. Herr aller Herren, wir bitten dich für diese Welt. Komm und mach ein Ende aller Not. Höre das Seufzen der Gequälten. Erbarme dich über die Leiden der Kranken. Wische du selbst die Tränen ab von den Augen der Trauernden. Gib allen Menschen das Leben durch Christus. Wir bitten dich heute für alle Entschlafenen. Besonders nennen wir die Namen unserer Gemeinde. Vater, sei ihnen gnädig und gib ihnen deine Ruhe. Uns aber, die wir noch unterwegs sind, hilf unbeirrt auf das Ziel zu schauen. Und wir bitten dich für den, den du als Nächsten aus unserer Mitte abrufen wirst. Lass ihn heimkommen ins Leben durch Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn dann zuletzt ich angekommen bin, wir beschließen mit 320, 6 und 7. Liebe Gemeinde, in diesen Wochen wird in China eine der modernsten Bibeldruckmaschinen montiert, die aus unserem baden-württembergischen Land stammt. Die Bibelgesellschaften haben sie bezahlt, damit dort in den nächsten Jahren Bibeln gedruckt werden für die Millionen von Menschen. Der Stiftskirchengemeinderat hat beschlossen, dafür einen Betrag von 10.000 Mark zu geben. Wir danken Ihnen, wenn Sie uns geben, damit wir so wiedergeben können. Danke. 12 Minuten Gottesdienste von Montag bis Donnerstag. Am Dienstag unsere Stunde der Bibel, Daniel Kapitel 5, Belsazars Nachtmahl. Wir laden dazu herzlich ein am Dienstag und am Montagmorgen 15.30 Uhr Frauenkreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme. Eine Choralfantasie von Siegfried Karg-Ehlert. Und dann danken wir ganz besonders dem Hymnuschor und der Professor Wilhelm. Sie beschließen diesen Gottesdienst mit dem Choral. Gehen Sie im Morgenglanz der Ewigkeit mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.